Bide, ja, Uli, eins vil du da sagen, ja, Uli, du er super ham, keine Ahnung.
So, Jungs, guten Morgen. Bei Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Der legendäre Satz von Uli Hoeneß ist allerdings aktueller denn je. Obwohl, ja, wie ist denn das? Bei uns verteilt sich das ja irgendwie auf drei Schultern. Deshalb herzlich willkommen, ihr Ahnungslosen und vor allem dem künftigen Aufsteiger und Ex-Stadionsprecher in Paderborn, Timo Schäfers.
Yes. Im Bilbia-Trikot.
Ja, und dem Mann, der Schalke zum echten Aufstieg moderiert. Max, schön, dass du zurückgefunden hast aus Elversberg. Das ist doch auch nicht einfach.
Dankeschön. Mein Anteil an Schalker womöglich Aufstieg ist aber relativ gering. Aber ich gebe dir recht, Uli. Das haben sie gut gemacht, in Unterzahl so ein Ding zu gewinnen. Sie bleiben ungeschlagen gegen diese Spitzenmannschaften in den direkten Duellen. Also, das ist schon gut, was sie da machen. Und ich glaube, jetzt haben sie zu Hause noch Münster, Düsseldorf und Braunschweig. Ich glaube, das war es jetzt für die Schalker.
Ja, aber über allem schwebt natürlich wie immer der FC Bayern.
Ja, aber ja. Besser kannst du es nicht überleiten.
Da können wir gar nicht falsch liegen.
Ja klar, erzähl.
Da können wir gar nicht falsch liegen. Also ich. Oder wie seht ihr das?
Ja gut, also ich war mir relativ sicher. Ich kann euch sogar einen Screenshot von einer SMS, die ich an meinen Vater geschickt habe, mit Anpfiff vorm Topspiel schicken. Ich habe gesagt, die Bayern machen heute 4-5 Tore. Ich habe es gewusst. Ich war ausnahmsweise mal nicht der Ahnungslose hier in der Runde.
Nein, du das bist. Das ist jetzt aber auch kein schrecklicher Hot Take. So ehrlich müssen wir auch mal sein,
ja,
Max.
Ja gut, aber zwischen zwei Real Madrid Spielen, also ich glaube schon, dass St. Pauli vorm Spiel dachte, wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, dann ist der vielleicht heute gekommen.
Ja, ich fürchte echt, die Bayern gibt's aktuell in dieser Saisonphase nicht mehr zu einem guten Zeitpunkt. Vielleicht, wenn sie aus der Champions League ausscheiden, was wir nicht hoffen, und die Meisterschaft durch ist, weil dann die Gier doch mal nachlässt und die Jungs denken, wir haben in 2-3 Monaten das nächste große Turnier, jetzt müssen wir ein bisschen runterfahren. Aber aktuell sind die sind ja völlig wild auf alles. Alles, was sich bewegt, wird angelaufen. Alles, was rollt, wird irgendwie zueinander gepasst, gespielt. Es ist unmenschlich. Und ich finde diesen Torrekord, den sie jetzt geknackt haben, sowas von brutal, weil es sind ja noch 5 Spiele und die werden Richtung 120 Tore gehen. Also Vincent Kompany, ich finde keine Worte, das ist immer schlecht für einen Podcast, aber ich finde keine Worte mehr dafür. Es sind alle Superlative ausgeschöpft.
Ich finde keine Worte, ist auch gut. Nein, aber ich finde noch schöner, also der Satz des Tages für mich, einer der Sätze des Tages, kommen wahrscheinlich noch viele, ist natürlich, die laufen alles an, was sich bewegt, finde ich auch übrigens sensationell. Ja, aber so ist es. Und du denkst dann wahrscheinlich so als St. Pauli, die haben ja echt versucht, gut dagegen zu halten, auch gegen Ende noch. Also haben versucht, auch hoch anzulaufen. Aber wie verzweifelt musst du als Spieler sein, wenn du immer die Kugel nicht kriegst. Das muss so frustrierend sein. Es ist alles Wahnsinn. Also Bayern spielen alles in Grund und Boden. Paulis Spiel braucht man, glaube ich, nicht größer analysieren, oder? Na, Harry Kane hat Spaß auf der Bank gehabt, glaube ich.
Ja, und wer Spaß auf dem Platz gehabt hat, ist Jamal Musiala. Das war jetzt ja ein Riesenthema. Unter der Woche Oliver Kahn bei Sky hat er über einen möglichen WM-Verzicht gesprochen. Das Thema brennt mir unter den Nägeln, weil ich finde... Ja, Max, mach du.
Nee. Wenn es brennt, dann mach du erst mal.
Aber es brennt aber gewaltig. Und wenn es brennt, muss man löschen.
Ja, richtig.
Oliver Kahn wurde mir ein bisschen negativ dargestellt, weil oft wurde verkürzt gesagt, Oliver Kahn rät Jamal Musiala dazu, nicht an der WM teilzunehmen. Da muss man sich die ganze Aussage von Oliver Kahn anhören, der vom aktuellen Zeitpunkt gesprochen hat. Wenn morgen WM wäre, würde er quasi Jamal Musiala empfehlen, du bist noch nicht so weit, vom Kopf her noch nicht so weit, die Leistungen waren auch noch nicht so da, dann müsste man darüber nachdenken, ob man zum eigenen Wohle darauf verzichten würde, um wieder in Topform zu kommen. Wir merken aber schon, es ist viel Konjunktiv dabei. Oliver Kahn hat nämlich weiterhin auch gesagt, dass ja auch wirklich noch Zeit ist und dass es einen Moment braucht für so einen Spieler, ein spezielles Spiel. Manchmal reicht ein Pass, ein Übersteiger, eine Szene und du bist plötzlich da. Und Jamal Musiala hat es in die Kicker-Elf des Tages geschafft. Ist ja immer noch eine Währung für mich. Und
da schaffen es nicht viele Nationalspieler aktuell rein.
Ja, und vielleicht ist es dieser eine Moment, jetzt dieses St. Pauli-Spiel Lockerheit zu bekommen, dementsprechend Lanze brechen für Oli Kahn. Er wird sich riesig freuen und das ganz sicher hören. Aber er hat es nicht so drastisch dargestellt. Und ich konnte seiner Argumentation folgen, muss ich sagen, weil Jamal Musiala hatte bisher echt Probleme. Die gute Nachricht ist, es ist halt noch ein bisschen Zeit.
Aber das, der geniale Satz dazu war gestern von Lothar Matthäus in Sky 90. Mei, der ist halt Torwart.
Aber ich habe seinen Impuls schon verstanden jetzt unter der Woche. Ich hatte auch immer irgendwie so ein bisschen Schmerz, wenn ich Musiala jetzt nach seiner Verletzung auf dem Platz gesehen habe, weil man ihm angemerkt hat, dass er, glaube ich, seinem Körper noch nicht zu 100% wieder vertraut, dass er diese verrückten, diese außergewöhnlichen Aktionen, wo er mit einer Körpertäuschung, die du nicht kommen siehst, zwei, drei Verteidiger aussteigen und stehen lässt, das hat er noch nicht wieder so mit dieser Selbstverständlichkeit, die er vor dieser Horrorverletzung hatte. Diese Bilder, also ich habe es mir, glaube ich, einmal angeguckt, diese Verletzung. Als es passiert ist, habe ich das Spiel sogar, ich glaube, das war das einzige Spiel von dieser sinnlosen Club-WM, was ich sogar gesehen habe. Und ich dachte mir in dem Moment schon, ach du Scheiße, wie erholst du dich davon? Nicht nur körperlich, sondern auch mit der Birne. Weil ich glaube, das schwingt zwangsläufig bei jedem Zweikampf, den du in der Folge machst, vielleicht sogar bis zum Ende seiner Karriere, was hoffentlich erst in 15, 18 Jahren ist, einfach mit.
Ja, aber beinahe hätte er ja sogar auch nicht nur den Rekord eingestellt, sondern auch den neuen Rekord aufgestellt. Hat er leider nur den Pfosten getroffen. Also das wäre dann noch besser gewesen. Aber Leon Goretzka fand ich jetzt auch nicht so schlecht, was er gesagt hat.
Der hat es gar nicht auf dem Schirm, ne?
Wie bitte?
Dass er der Mann ist, der den Rekord gebrochen hat.
Ja,
er wusste Leon, das gar nicht.
Ja, Leon hat jetzt den neuen aufgestellt, aber er hat irgendwie gesagt, bisher war er nur in den Rekordbüchern mit dem schnellsten Eigentor, glaube ich.
Aber wie bezeichnend auch, oder, dass Leon Goretzka dieses Tor macht. Ich finde, viel kitschiger kann es eigentlich gar nicht werden. Der Typ, der 8000 Mal aussortiert wurde und der jetzt wieder in einer wichtigen Phase da ist. Er ist nicht das allererste, im allerersten Glied unterwegs, weil die Top-Besetzung ist mittlerweile Pavlovic Kimmich. Trotzdem ist das genauso ein Spieler, den die Bayern für die Bundesliga brauchen, den du auch gegen Madrid vielleicht mal irgendwann reinwerfen musst, weil diese Qualität von Leon Goretzka nachzurücken, aus dem Mittelfeld in den 16er mit vorzustoßen, dann Tore zu machen, torgefährlich zu sein, das kann kaum einer besser als er. Und ich fand es sehr rund, dass er es war. Und ich glaube, die Bayern werden den auch vermissen, wenn der am Ende der Saison weg ist.
Ich bin auch gespannt, wie gut der Nachfolgeplan aufgeht. Tom Bischoff steht ja in den Startlöchern. Schart mit den Hufen.
Aseko.
Bin mal gespannt, ob die Bayern noch jemanden dazu holen. Genau, Aseko kommt zurück von Hannover. Ich glaube aber, für ihn ist auch klar, dass er sich erstmal hinter Tom Bischoff da einreihen wird. Aber ich glaube, Leon Goretzka werden sie in ein paar Momenten, wenn es dann vielleicht nicht 2-1 ausgeht für die Bayern, sondern am Ende nur 1-1, vermissen. Und dann wird es die Stimmen geben, vielleicht hätte ein Goretzka dem Bayern-Spiel dann doch gut getan. Uli, wo geht er denn eigentlich
hin? Und Kabine übrigens, ne? Ganz kurz.
Ja,
das kann Uli uns auch erzählen, wie wichtig das bei den Bayern immer auch die Kabine ist. Leute, die diesen Verein in- und auswendig kennen. Jetzt stell dir mal vor, Manuel Neuer sagt vielleicht doch mit dem Champions-League-Pokal in der Hand, so Freunde, das war's, ich gehe jetzt an Tegernsee. Dann verlierst du Goretzka, der es seit Jahren getragen hat. Du verlierst Neuer, der es seit Jahren getragen hat. Natürlich hast du einen Harry Kane, Joshua Kimmich, Weltklasse-Spieler. Und trotzdem finde ich, ist dann da schon eine Lücke von, und auch das lieben die Bayern ja, deutschen Nationalspielern oder deutschen Topstars, die das Ganze vor sich hertragen und auch den Jungen dann wieder weitergeben.
Ja, auf der anderen Seite, ja, bin voll der Meinung, also ich persönlich werde auch Leon vermissen, immer ganz höflicher Kerl, gescheite Interviews gegeben, mehr oder weniger, hat alles ausgesessen, Vorzeigeprofi, also Lob kriegen wir nicht genug, aber irgendwann glaube ich, du musst rechtzeitig einfach Neuanfang einleihen. Jetzt ist Tom Bischoff da und dann musst du es halt einfach ein bisschen anders anschauen. Und unter Vinnie Kompany habe ich sowieso das Gefühl, es ist völlig wurscht. Jeder Spieler, der da spielt, wird irgendwann besser. Ja, was auch übrigens für Leon zutrifft, der dann wieder besser geworden ist und so. Und es ist schon irgendwie verrückt. Deutsche Nationalspieler, wahrscheinlich Stammaufstellung, wenn man Julian Nagelsmann glauben darf, kommt in Madrid in der 93. Minute rein, weil das eigentlich beste Mittelfeld Pavlovic Kimmich da beim FC Bayern spielt. Also viele skurrile Geschichten und ich bin gespannt, wie sie dann wirklich auflaufen, nachdem Julian ja ein Mensch ist, der immer sagt, klare Rollen und ich experimentiere nicht mehr, aber er experimentiert ja permanent weiter. Vielleicht kommt irgendwie noch ein rechter Verteidiger aus dem Nichts, geboren und weiß noch nicht, irgend so ein, keine Ahnung, Serge Gnabry, rechter Verteidiger, jawohl, ist die Zukunft, bitte. Egal wie auch immer, Musiala comeback, super, Goretzka sowieso klasse.
Wo geht er denn hin, der Leon, nach der Saison?
Boah, keine Ahnung, ob Atletico da noch interessiert ist oder ob die das schnell gebraucht haben. Aber da würde er schon irgendwo hinpassen.
England würde ich auch gern sehen, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, Atletico wäre was.
Aber kriegt er noch einen wirklichen Verein? Also verstehst du, bei Crystal Palace wird er nicht rumlaufen wollen, schätze ich mal.
Genau, das ist halt der Punkt. Also willst du so einen auf Granit Xhaka machen und dann Sunderland irgendwie anführen? Oder sagst du, ich will Top-Niveau spielen, geh dann eher Italien, Spanien? Weil gerade auch in Italien, da ist er dann ja plötzlich der Schnelle auf dem Platz. Ja. Wenn wir das jetzt mal schön populistisch raushauen wollen. Vom Spielstil her vielleicht auch da. Der wird dann noch wuchtiger wirken, glaube ich, mit diesem Nachrücken. Ja, ich bin gespannt. Ich hätte ihn wahrscheinlich, hab da einen Punkt, hätte ihn gern vor 4-5 Jahren in der Premier League gesehen, weil für mich ein Premier League-Spieler pur so vom ganzen Auftreten her. Aber Atletico, nicht schlecht. Italien, schönes Leben. Hat er ja durchaus auch Spaß dran. Ja, viel offen. Ja, gar kein Fall Deutschland. Sind wir uns einig, oder?
Also, ja, glaube ich,
es gab ja mal so Dortmunder Träumereien, aber da spricht so viel gegen Bochum, Schalke, Bayern. Also mehr Anti-Dortmund kannst du nicht sein eigentlich.
Das stimmt. Das ist wirklich die Anti-Vita für Dortmund.
Ja, wird das Ruhrpott-Triple perfekt machen, aber ich glaube nicht, dass du das willst. Stimmt.
Ja,
das
aber stimmt.
Aber er hängt noch sehr viel in Bochum ab, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Oh. Die können auch einen gebrauchen, aber vielleicht dann in 6 Jahren.
Ich glaube ja, wenn er aus Italien oder wo auch immer her zurückkommt oder von Diego Simeone, das wäre auch ein schönes Pärchen. Die könnten sich gut vertragen, glaube ich, Leon und Diego Simeone.
Und der könnte den nochmal so richtig giftig machen.
Ja, noch giftiger
reinmachen. Der fehlt mir noch.
Ja, aber ich sehe schon 9 Herausforderer für den FC Bayern, wenn man gestern Abend geguckt hat. VfB Stuttgart, jetzt mittlerweile weiter vorne.
Du willst jetzt über Köln reden.
Natürlich.
Ja, okay, dann schieben wir die Stuttgarter kurz ein. Ganz kurz, wir schieben das Thema Champions League auf die lange Bank, kümmern wir uns am Ende drum, ja?
Ja, genau, gut.
Okay,
gut.
Okay, dann fang doch mal an mit dem VfB, dann lege ich dann geil mit den Kölnern nach.
Wenn man so geil Fußball spielt und dann auch noch erfolgreich ist, das finde ich schon.
Ich habe doch gesagt, du sollst mit dem VfB anfangen, nicht mit dem FC.
Der Gag geht immer. Das ist gut.
Der geht immer. Wenn jetzt El Mala sogar schon Elfmeter schießen darf. Nee. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was Sebastian Hoeneß mit diesem VfB zaubert, ist schon herausragend. Also gestern wieder so ein Spiel. Die spielen ja im Ansatz teilweise so Bayern-ähnlich auch, können über den ganzen Platz pressen und haben diese verwirrenden Wechsel vorne drin und gute Spieler. Also, boah, nur Dennis Undorf war gestern irgendwie neben der Spur.
Ja gut, der Elfer ist geschenkt. Bei der WM schießt er keine Elfer, Haken dran. Und das, was du sagst, habe ich gestern auch in einer ähnlichen Art zu unserem Kollegen Fabi Penzel gesagt, mit dem ich eine sehr lange Rückfahrt im Auto aus Elversberg hatte. Er hat mich dann per Live-Ticker auf dem Laufenden gehalten, was bei den Sonntagsspielen passiert. Und als dann die Stuttgarter so ins Rollen gekommen sind, habe ich zu ihm gesagt, ich habe ein richtiges Herz für den VfB gewonnen. Also das Drumherum, das, was auf dem Platz passiert, das passt so gut zusammen. Das, was Dortmund mal war, so die Mannschaft, die Spaßmannschaft der Liga, wo du gesagt hast, okay, wenn die spielen, das gucke ich mir an, ist inzwischen oder aktuell absolut für mich der VfB, weil die einfach Fußball spielen wollen und weil die nicht an der Leine gehalten werden, sondern von Sebastian Hoeneß so eingesetzt werden, dass jeder auf seiner Position das Beste für die Mannschaft, für sich rausholen kann.
Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, wenn ich mir aktuell eine Mannschaft aussuchen könnte, die ich mir angucken muss, dann aus der Bundesliga, wenn wir die Bayern mal ein bisschen ausklammern, weil das einfach außergewöhnlich ist, ist es der VfB Stuttgart. Gerade so ein Heimspiel, wenn dann auch noch Flutlicht an ist, wird es ganz speziell. Ich finde diesen Dortmund-Vergleich richtig gut, weil das war wirklich Dortmund lange Jahre. Ich habe keine große Affinität zum BVB und trotzdem wusste ich immer, Heimspiel BVB gleich auf jeden Fall angucken, weil es kribbelt, es wird guter Fußball gespielt, es ist Energie drin. Und all das hat Stuttgart jetzt. Deswegen finde ich die Entwicklung auch herausragend, weil das eine Mannschaft ist, die sich innerhalb kürzester Zeit so in den Top-Bereich zurückgekämpft hat. Ist nicht so lang her, dass die gegen den Abstieg gespielt haben, dass sie sogar Zweitligist waren. Mhm. Und wie sich das entwickelt hat, außergewöhnlich, haben da auch Frankfurt abgelöst. Ich fand, Frankfurt hatte auch mal so eine Phase. Da hat so das Gleiche, auch da ist die Energie so groß und das Spiel hat Spaß gemacht. Das können wir jetzt völlig knicken. Spaß macht da gar nichts mehr. Aber Stuttgart auch, ich würde fast sagen, aktuell jetzt nicht als Fan, sondern als Fußballfan Lieblingsmannschaft in der Bundesliga.
Und das, was du eben angesprochen hast, Hoeneß in der Relegation, wie er sie erstmal gerettet hat, wie er versucht hat, einfach dieses Schiff in der ersten Liga zu halten. Und wenn du mal mit den Mitarbeitern vom VfB redest, alle übrigens durch die Bank total nett, hilfsbereit und sympathisch, und du denen sagst, ey, das muss doch für euch auch total verrückt sein. Also ihr wart vor 2-3 Jahren noch ein fast Zweitligist und jetzt spielt ihr oben mit. Und sie sagen, genau das ist das, was wir uns auch beibehalten müssen. Immer im Hinterkopf diese Demut haben, zu wissen, okay, das ist noch nicht lange her, da wären wir fast weg vom Fenster gewesen. Und das macht es, glaube ich, auch so schön, das Ganze jetzt zu genießen und diese Welle zu reiten für alle.
Der Fangesang passt da ja auch so gut zu. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Das sagen sie ja immer so. Das war wirklich schlechtes Schwäbisch, oder? Aber es ist ja genau diese, rüber. Es ist genau diese Energie, die da mitschwingt. Dieses, ey, was haben wir alles erlebt und jetzt belohnen wir uns dafür. Ich würde mich auch freuen, wenn sie sich mit der Champions League belohnen und wenn sie dann auch zusammenhalten können, diese Mannschaft. Auch da bei Angelo Stiller gibt's ja immer mal wieder große Namen, große Gerüchte. Das ist natürlich immer die Frage. Auch Sebastian Hoeneß wird Interesse wecken. Da ist dann aber auch die Frage, was ist der nächste Schritt für den Sebastian Hoeneß? Finde ich spannend. Wer ist Borussia Dortmund zum Beispiel? Oder auch das Ausland? Finde ich interessant. Im besten Fall bleiben sie noch ein bisschen zusammen und lassen was ganz Großes entstehen.
Und der Name Hoeneß und Bayern hat ja auch mal ganz gut funktioniert.
Ja. Aber da ist die Stelle scheint im Moment relativ gut besetzt zu sein.
Ja, ich glaube auch, er wurde mit allen Mitteln von allen Seiten an diesen Stuhl gebunden.
Ja, dann gehen wir mal mit schönen Fußball und Champions League weiter. Also dann, Leverkusen schafft es dann doch
ich
irgendwie.
Ich dachte jetzt wirklich, komm Köln, aber gut.
Merkst du, Timo, wie er einfach das wegignorieren will?
Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja schon okay, wenn der Max sagt, dass sie jetzt noch, ich weiß nicht, ob das rechnerisch noch möglich ist, dass sie irgendwie noch in die Europa League kommt oder irgendwie so der FC.
Oh, wenn
also so eine Wildcard
sollte?
Wegen guten Fußballs. Nee, ihr müsst beantragen. Wildcard wegen guten Fußballs, Bereicherung der Europa League.
Es sind nur 12 Punkte bis Platz 7. 12 Punkte bis Platz 7,
ja,
Max.
Und vielleicht
alles gewinnt,
reicht ja sogar Platz 8. Also man weiß es ja noch nicht. Also,
ja, genau.
Hör auf. Hör jetzt auf.
Da muss der VfB aber jetzt mal seine Dinger gewinnen und Freiburg, glaube ich, auch. Und so, und dann könnte es noch weitergehen.
Ja. Platz 9 würde ich auch nehmen. Alles okay. Alles besser als 16, 17 oder 18. Über was willst du reden, Uli? Sei ehrlich.
Über den FC.
Okay, alles klar. Das sehe ich als Einladung, hier mal reinzukommen. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich, wie gesagt, das Lenkrad zwischen meinen Händen halten musste und man natürlich auf der Autobahn jetzt auch nicht Sky Go gucken darf. Fabi, mein Kollege, unser Kollege, hat mich da auf dem Laufenden gehalten. War schon erleichternd. Also ich bin eingestiegen ins Auto, da stand es 1-0 für den FC und Werder hatte schon die rote Karte. Und die rote Karte, bin ich ehrlich, hat mich stutzig gemacht, weil ich von diesem Elversberg-Spiel kam, wo es genau den gegenteiligen Effekt gehabt hat für die Mannschaft, die in Unterzahl ging, plötzlich Wind unter den Flügeln. Es wäre FC-like gewesen. Ich dachte die ganze Zeit, wann macht ihr denn dieses 2-0? Dann kam es, als das 1-2 kam, war ich mir sicher, dass sie sich in den letzten 10 Minuten, ich glaube 6 Minuten gab es dann sogar noch obendrauf, noch einen fangen. Stattdessen kommt das 3-1. Herzlich willkommen, neuer erster FC Köln. René Wagner, den ihr mir letzte Woche ja nicht gegeben habt in der Glaskugel, ich erinnere mich, hat jetzt den, ich glaube, zweitbesten Punkteschnitt aller FC-Trainer. Also schämt euch, dass dieser Punkt nicht an mich gegeben wurde. Den besten
es
Punkteschnitt hat übrigens Volker Finke.
Frechheit.
Der hat 3,0, aber auch nur 3 Spiele. Nein, ist okay. Es ist ein Punkt fürs Herz für mich in der Glaskugel. Den lasse ich mir auch nicht nehmen und kaputt reden.
Ja, damit gewinnst du halt nichts. Aber gut.
Aber der FC gewinnt alles.
Ja, ich finde jetzt erstmal im Tabellenkeller sieht es ja erstmal ganz ordentlich tatsächlich aus, muss man sagen.
Sie spielen jetzt gegen St. Pauli am Freitag. Ja. Wenn sie da nochmal ein Dreier einfahren, Ja, 36
Punkte. Es hat FIFA Matchballspiel. Und ich habe ein bisschen Sorge um die Bundesliga, weil wir haben ja sonst immer gesagt, der Kampf um den Klassenerhalt ist unsere Meisterschaft. Und auch da habe ich ein bisschen Sorge, dass es gerade so auseinanderdriftet, dass das Finale gar nicht so spannend wird. Weil wenn ich mir angucke, Gladbach-Köln, 5 Punkte vor St. Pauli, also 5 Punkte aufzuholen, jetzt in 5 Spielen als FC St. Pauli. Klar, du hast das direkte Duell mit Köln, dann reden wir wieder ganz anders. Aber, also, finde ich schon einen ordentlichen Rückstand, ordentliche Lücke. Und dann muss eigentlich nur noch Bremen zittern und Wolfsburg muss gucken, deine Wölfe, Uli, dass sie von unten doch nochmal ranrücken. Aber auch da macht dir absolut gar nichts Hoffnung. Die haben ja eine Horrorzahl nach der anderen und gerade driftet das alles so ein bisschen auseinander.
Ja, das ist schon brutal. Also die Wölfe, muss man sagen, wenn man gegen Eintracht verliert, also für die Eintracht ja alles okay. Das ist ja auch so eine komische Geschichte. Die werden, der Trainer, der sich stabilisiert hat, der wird am Jahresende, also am Saisonende wahrscheinlich ja schon wieder Geschichte sein. Alberto Grande Riera. Keine Ahnung. Ja, also weil es da intern anscheinend kracht und knuspert und was weiß ich, was alles ist. Aber trotzdem gewinnen sie zwischendrin. Das ist eine völlig verrückte Geschichte. Friedl rote Karte. Finde ich absolut unglücklich. Der kommt ins Stolpern und der andere läuft über ihn drüber und dann ist eine Notbremse. Also ich zu Schiedsrichterdingen will ich mich ja schon fast gar nicht mehr äußern, aber ist schon strange irgendwie. War ja, das so, Jungs?
Lass uns kurz diesen Einschub machen. Ich höre immer häufiger jetzt das Wort Unfall.
Ja, ist aber so.
Ist euch das auch aufgefallen?
Ja, aber es ist so, im Fußball passieren Unfälle. Weil ja, die spielen mit den Füßen.
Ja, also ich gebe dir voll recht. Also diese Friedl-Nummer, der konnte ja schwerkraftbedingt nur noch das mit seinem Körper machen, was halt passiert ist, weil ja, er einfach hingefallen ist. So, er geht nicht aktiv zum Spieler.
Nein.
Der Ache macht das dann, glaube ich, man sagt ja geschickt. So, er denkt sich, okay, wenn ich jetzt über ihn drüber stolper, dann ist klar, was passiert. Aber diese Definition.
Aber du musst dem Unfall, Ache ja nicht mal was unterstellen.
Nein,
läuft weiter und dann fällt er halt. Fertig. Nein. Unfall.
Ja, aber diese Definition Unfall, Timo, ganz kurz nur, ich glaube, 95% der Fouls im Fußball sind Unfälle.
Danke.
Für alle anderen Fälle gibt es dann eine gelbe oder eine rote Karte.
Nein,
ich wollte gerade sagen, also wenn ich da mit der puren Intention reingehe, meinen Gegner wegzuhauen, dann wird das dementsprechend bestraft. Und ich finde auch, Unabsichtlichkeit schützt vor Strafe nicht. Doofheit schützt vor Strafe nicht. Sonst können wir auch sagen, oh Mensch, der hat das ja nicht so gemeint. Das ist ja aus Versehen passiert. Für mich ist Friedl eine glasklare rote Karte, weil er nun mal mit seinem Körper nicht im Griff hat und dadurch dann Ache war es, glaube ich, zu Fall bringt. Und dementsprechend ist es dann halt einfach gestoppt, regelwidrig gestoppt. Und dann ist es eine rote Karte. Also ja, ich verstehe, es sieht unglücklich aus, es fühlt sich irgendwie komisch an. Aber wenn wir jetzt noch anfangen zu definieren, was ist ein Unfall und was nicht,
glaub,
und dann
haben wir
einen Ausfallunfall und dann haben wir den absichtlichen Unfall. Und
da muss man aber schon, also so gerade diese Flut an Elfmetern, gelben Karten, die so, wenn beide nach dem Ball gehen und der eine trifft den anderen, dann Sekündchen eher irgendwie an der Wade, weil sie beide hinschlagen, finde ich, wurde früher nicht so gepfiffen und finde ich ein Auswuchs, der das Spiel eher stört. Ja, auch so eine Geschichte, wie, jetzt sind wir schon dabei bei der roten Karte für Schalke. Also, da hat der Schiedsrichter sich einfach verguckt. Mhm. Er hat gedacht, der Schalker hat getreten, dabei wurde er getreten. So, dann darf der VAR nicht eingreifen, weil es ja die zweite Gelbe ist. Aber,
noch nicht.
Aber natürlich hat ja der Elversberger Spieler den Schalker getroffen und zwar genau am Knöchel mit dem Tritt. Wenn der Videoschiedsrichter in dem Moment, okay, die sind auch unter Stress, gut ist, dann sagt er, halt, Moment, wir überprüfen eine mögliche rote Karte für den Elversberger Spieler.
Genau, das habe ich mal Lutz Wagner vorgeschlagen, übrigens bei einer Schiedsrichterschulung, Uli. Er hat gesagt, ja, natürlich ist das irgendwo möglich, es ist halt absolut nicht im Sinne des Erfinders. Und da muss man dann wieder überlegen, dass diese Kommunikationsprotokolle dann ja auch aufgehoben werden und jeder würde diesen Trick durchschauen quasi, zumindest mal von DFB-Seite aus und dann hast du als Videoschiedsrichter den Eintrag, den du nicht haben willst. Deswegen dieser Gedanke, ich verstehe den Gedanken total, deswegen finde ich es auch richtig, dass man ab der nächsten Saison dann gelb-rote Karten auch überprüfen darf und überprüfen soll.
Die zweite gelbe darf überprüft werden,
weil es ist ja so ein massiver Eingriff ins Spiel, dass man da dann sagt, nö, wir sind machtlos, finde ich auch Quatsch. Und es muss halt keiner mehr so einen Trick anwenden, weil ich habe diesen Gedanken auch sehr, sehr häufig.
Ja, nein, das wäre für mich, ich habe gesagt, ja, wenn der sagt, wir überprüfen hier rot für den Elversberger Spieler, nee, war ein Unfall. Okay, keine rote Karte, aber wir haben festgestellt, bei der Gelegenheit, keine gelbe Karte, keine gelb-rote. Ne?
Wie? Hier hätte sich keiner beschwert am Ende.
Hätte sich keiner beschwert, wäre gerecht gewesen, alles gut. Ja. Aber das nur am Rande, das dürfen sie, glaube ich, alles nicht. Aber du brauchst mir ja nicht erzählen, dass der VAR nicht manchmal eingreift, wenn der Schiedsrichter ganz lange wartet, welche Karte er gibt und dann gibt schon aufs Ohr, das kannst du mir 100 Pro ist das so bei, da gab es schon Spiele. Sogar unser Bester, Jablonski, hat das mal ganz gut gemacht, glaube ich.
Wir setzen jetzt mal den Aluhut schnell ab, oder?
Wir haben noch gar nicht über Union Berlin geredet.
Oh, Union. Marie-Louise.
Marie-Louise Ether, die erste Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga. Das finde ich erstmal eine coole Nachricht. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich würde aber lieber bei Baumgart nochmal anfangen, tatsächlich. Ich war am Samstag in Heidenheim, wo sie ordentlich auf die Mappe bekommen haben, beim Tabellenletzten zu verlieren. Das ist nie gut, wenn du nicht schon hundertprozentig gerettet bist. Es waren 7 Punkte auf die Relegation, es sind weiterhin 7 Punkte auf die Relegation. Und deswegen glaube ich, dass es da einen etwas ernsteren Vorfall gab, wenn man sich auch mal die Synopse dieser Entlassung anguckt. Ich glaube, um Mitternacht war es soweit. Ich habe es dann tatsächlich erst am nächsten Morgen gelesen. Ich finde es ehrlich gesagt von außen betrachtet relativ schwer nachvollziehbar. Klar, Union spielt keine gute Rückrunde. Ich glaube, in der Rückrundentabelle sind sie 16. Sie haben aber in der Hinrunde die nötigen Punkte gesammelt. Es kann nichts mehr anbrennen. 32 Punkte haben sie auch nach diesem Ausfall. Heidenheim, die letzten 8 Jahre haben immer 34 Punkte gereicht. Vielleicht werden es dieses Jahr sogar 2 weniger. Und die 2 werden sie so oder so irgendwo noch sammeln. Deswegen finde ich es interessant, dass.
Aber es scheint ja so zu sein, dass Horst Held und Baumgart nicht mehr miteinander geredet haben. Oder wenn, dann anscheinend nur noch schreiend oder so. Also, ja, also plärrend. Also unsere Berlin-Korrespondentin Lisa hat ja schon gesagt, dass da schwer im Argen gelegen ist. Und der hat den Vertrag gerade noch verlängert vor ein paar Monaten, muss man eben auch wissen. Also es ist irgendwas muss vorgefallen sein, dass es sofort deshalb rausgeflogen ist, ja. Also keine Ahnung, ich bin gespannt, ob wir da noch mehr erfahren, was da wirklich passiert ist. Ist ja ähnlich wie mit Albert Riera, da muss ja auch mehr passieren im Hintergrund, als dass der seine Mannschaft da irgendwie stabilisiert. Also alles hochinteressant. Ja, gibt anscheinend doch mehrere Pflegefälle in der Liga, ganz überraschend.
Ja, und bei Baumgart, Timo, er hat jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich, seine eigene Geschichte weiterzuerzählen, oder? Also gut, Paderborn, das war sein Kickstart in seine Karriere. Dann war er bei Köln mit der Schiebermütze, das war da ganz schnell sein Herzensverein. Beim HSV hat er in der Bettwäsche geschlafen. Bei Union hat seine Frau im Fanshop gearbeitet. Also
eher jahrelang gespielt.
Ja,
der
nächste Herzensverein, das...
Ja, ich finde, okay. Ich werde da manchmal ein bisschen Unrecht getan, weil...
Max, ja, finde ich auch jetzt. Also muss sagen... Die Geschichte ist, er hat ja mit all diesen Vereinen wirklich diese Geschichte gehabt. Das ist so, aber ich glaube, dass einfach so die Figur Baumgart an Strahlkraft verloren hat, weil überall hat es ja irgendwann nicht mehr funktioniert.
Außer in
Paderborn, weil das die Oase des deutschen Fußballs ist. Also
deswegen bin ich so, wie ich bin. Da kannst du dich nur toll entwickeln, so ehrlich müssen wir sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass Steffen Baumgart, die Parallelen zu Lukas Kwasniok sind ja immer wieder da. Am Ende sind es schon unterschiedliche Typen, aber so von diesem ganzen lauten Auftreten her und jetzt auch noch mit Paderborn und Köln der Zusammenhang. Ich glaube, genau wie bei Lukas Kwasniok, dass Steffen Baumgart jetzt erstmal eine Pause wieder guttun wird und dann wieder 1-2 Regale runter einen Verein, der nicht in der Hauptstadt ist, der nicht im kompletten medialen Fokus ist, wo nicht jede Baumgart-PK wieder überall hohe Wellen schlägt, sondern wo ich einfach mal wieder gucke, dass ich nicht Kommunikator bin und Herzensmensch und noch für die Kurve zuständig bin, sondern dass ich vor allem dafür zuständig bin, Fußball zu arbeiten, gemeinsam unter der Woche zu gucken, was können wir entwickeln, von mir aus auch gern in der zweiten Liga, aber eben dann wieder einen Verein, der anzuzünden ist und der nicht eh schon lichterloh brennt, so wie es im Prinzip alle anderen Clubs sind. Gut, Union jetzt mit Abstrichen, trotzdem ist da ja auch so ein ganz spezielles Verhältnis irgendwie zwischen ihm und den Fans, und der Verein ist einfach speziell. Auch da, der VfL Wolfsburg, Kwasniok oder Baumgart, einfach beiden würde ich holen, weil du da einfach einen mit deiner erwischen. Art plötzlich wieder Positives bewegen kannst. Ja. Und nicht alle sagen, hier brennt es eh schon und ich schütte noch Öl rein.
Vielleicht Doppelspitze.
Ja. Ich meine das aber ganz ernst, so die Flughöhe vom Club her, ein Club, der Ambition hat, wenn es denn dann runtergehen würde, dass es sofort wieder hochgehen muss, der Attraktivität ganz dringend braucht, sowohl auf der Trainerposition als auch auf dem Rasen, und das kann dann so ein Typ bewirken. Ich glaube halt erstmal, dass diese Vereine mit viel medialem Echo auserzählt sind.
Ja, glaube auch. Ja. Aber Horst Held ist deshalb, glaube ich, auch noch nicht aus der Schusslinie raus, ja, weil man weiß ja, dass auch Union Berlin hat einen Uli Hoeneß, als Dirk Zingler. Und da bin ich auch gespannt.
Der sehr guter Reporter vom Frauenfußball ist, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, da hat er jetzt natürlich genau den richtigen Mann an seiner Seite mit der Entscheidung für Marie-Louise Ether, weil Dirk Zingler den Frauenfußball vorbildlich unterstützt, was die da geschaffen haben. Ich habe Union Berlin mal im DFB-Pokal der Frauen kommentiert. Da habe ich mich länger mit der Frauenabteilung beschäftigt. Sie waren mit die Ersten schon in der zweiten Liga. Das sollte alles selbstverständlich sein, aber ist es halt leider nicht im Frauenfußball, die Räume der Profis mitnutzen konnten, die Trainingsplätze der Profis mitnutzen konnten, für die extra was gebaut wird auf
Top-Niveau. Im Stadion spielen.
Genau, die im Stadion spielen, die eben nicht auf dem ausgelatschten Kunstrasen irgendwie Dreiecken weiter trainieren müssen, wie es einfach in ganz vielen Vereinen auf Top-Niveau im Frauenfußball noch die Realität ist. Und das ist natürlich auch ein Schachzug in Anführungsstrichen. Wir unterstellen ihm jetzt mal das Positive, dass er wirklich an Marie-Louise Ether glaubt. Das hoffe ich, das glaube ich auch. Und trotzdem lenkst du natürlich sofort die Diskussion und den Fokus auf was ganz anderes. Baumgart ist sofort vergessen, wenn Marie-Louise Ether das erste Mal da auf dem Platz steht beim öffentlichen Training, weil das ein historischer Moment ist. Und du sorgst natürlich auch dafür, dass diese spezielle Geschichte Union Berlin auch nochmal so einen speziellen Touch kriegt. Sie sind für immer jetzt der Verein, der als erstes eine Frau als Cheftrainerin hatte. Und ich glaube, das ist was Positives. Und trotzdem wird Horst Held auch dann gemessen werden an Ergebnissen.
Muss ich ganz kurz einschieben. Also es gibt schon im Profifußball eine Trainerin, die heißt Sabrina Wittmann, ist in Ingolstadt und arbeitet da seit ein paar Jahren sehr, sehr erfolgreich. Okay, ist jetzt nicht erste Liga.
Genau, das ist ja der Punkt. Das ist der Punkt.
Aber es wird vielleicht eben, was wir gesagt haben, dass es vielleicht bald gar keine Sensation mehr ist, wenn Frauen Männer trainieren, was ja überall schon mal vorkommt, nur noch nicht in der ersten Liga. Und deshalb finde ich super, dass die das jetzt wagen. Und die scheint ja komplett fußballbesessen zu sein. Also praktisch so ein Steffen Baumgart in weiblich.
Ich bin sehr gespannt. Coole Nummer auf jeden Fall. Auch wenn es mir für Baumgart irgendwie leid tut, weil ich glaube, habe ich ja schon ausgeführt, er jetzt irgendwie karrieretechnisch ein bisschen ins Straucheln geraten könnte. Werden wir beobachten. Jetzt gucken wir auf die Champions League, Männers. Ganz kurzer Rückblick auf das Bernabeu. Haben die Bayern gut gemacht, aus meiner Sicht. Es hätten aber 2 Tore mehr sein müssen.
Ja, aber mei, so ist es leider. Oder Gott sei Dank. Ja, ich habe doch gesagt, die kriegen 3 Stück Real, und ich glaube, Expected Goals Wert war irgendwie 2,99 oder irgend sowas, aber.
Also der Fußball ist verloren, ne? Uli Köhler spricht hier von Expected Goals Wert.
Ja,
wir sind endgültig am Ende angelangt.
Ja.
Macht er ja nur, um sein Fachwissen hier nochmal unter Beweis zu stellen.
Trainer, ja, und nur weil er schon mal vorbereitet.
Immer wenn sie verloren haben. Ich habe noch keinen siegreichen Trainer gehört, der über Expected Goals geredet hat.
Ja, und Uli bereitet schon mal seinen grandiosen Sieg in der Glaskugel vor, weil was der Keeper da zwischen den Pfosten bei Bayern an Expected Goals weggenommen hat, fast 2 Punkte.
Ich sehe, das was kommt jetzt nachher wieder für eine Diskussion auf uns
zukommt. Das kommt nachher.
Oh Gott, oh Gott. Also ich kann euch nur sagen, alles läuft so wahnsinnig pro FC Bayern im Moment, dass ich schon wieder ein bisschen komisches Bauchgefühl habe. Es hoffentlich kommt nicht dieses eine Spiel, das du pro Saison nicht haben willst, wo du irgendwie Jonathan Tah dem wieder hinten auf die Ferse steigt und dann einer rot gibt und dann spielst du 70 Minuten gegen 11 Madrilenen. Also irgend so eine Fußballscheiße, die einfach immer passieren kann. Und dass und die
da
Bayern
die
das gut durchziehen.
Zwei zu wenig geschossenen Tore ins Spiel, im Hinspiel. Ich glaube, im Rückspiel werden wir ein anderes Real sehen.
Auf der anderen Seite, du gewinnst bei Real. Entschuldige, das ist einfach ein Statement. Und wie sie weitergespielt haben, die haben ja nach dem 2-0 nicht gesagt, das war's jetzt. Denn die wollten ja das Dritte machen. Und auch nach dem 2-1 wollten sie das Dritte machen. Das ist Fußball. Und ich glaube, das wird sich auch durchsetzen. Also, wenn's halbwegs gerecht ist.
Timo, deine Aussicht?
Ich erwarte Real im Stile eines ersten FC Heidenheim in München. Tief stehen, ganz tief stehen, wirklich aufbauen, zwei Viererketten. Und dann ist halt der Unterschied bei Real, die haben nicht vorne Stefan Schimmer und Marvin Pieringer, sondern die haben Mbappé und Vinicius. Und dann wird gesprintet, was das Zeug hält. Also ich erwarte Upamecano und Jonathan Tah. Die können sich eigentlich Startblöcke an die Mittellinie stellen und dann immer mitsprinten. Mhm. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich sehe Real auch nicht in der Verfassung, dass sie Bayern in München bespielen können, sprich, sie müssen den pragmatischen Ansatz wählen und dann glaube ich eigentlich auch an die Bayern, aber ich finde, Uli hat es perfekt ausgedrückt, am Ende passiert halt irgend so ein Fußballscheiß und das ist ja am Ende auch das Schöne, warum wir immer wieder ins Stadion gehen und nicht wissen, was passiert und selbst Heidenheim hat ja in München schon mal 3 Tore geschossen, glaube ich, im Pokal, ein ganz wildes Spiel, deshalb, ich bin sehr gespannt. Ich bin natürlich auch bei dir, Max. Ja, hätten mehr Tore schießen müssen, aber man kann es genauso drehen. Manuel Neuer war auch herausragend, in Madrid zu gewinnen, außergewöhnlich. Und die Bayern, ihr habt das jetzt gehört, sie holen die Champions League.
So ist es. Wenn da Paris nicht wäre, die kommen, da denke ich schon, ich denke ja schon wieder weiter, du weißt. Ja? Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Oder umgekehrt. Oder irgendwie in diese Richtung. Ja, dann, Jungs, gibt's noch irgendwas, was wir unbedingt diskutieren müssen? Ja, genau. Ey, entschuldige, Timo, deshalb bist du im Podcast. Kannst du mittlerweile den Torschützen buchstabieren, der es geschafft hat, gegen den Willen des Trainers und hoch umstritten trotzdem 4 Tore zu schießen und so zu tun, als würde er das immer machen?
Philipp Pilvia, unser Held aus Ostwestfalen. Ganz spannende Saison. Paderborn hatte schon in der Hinrunde eine überragende Phase, da hat er gefühlt jede Woche getroffen, dann war er raus, dann war er länger krank und ist jetzt genau richtig wieder zurück, schießt 4 Tore gegen Magdeburg, 4-3, unfassbares Fußballspiel und ich sag's euch, wie es ist, wenn die am Ende aufsteigen, dann gibt's für mich ein Philipp Bilbia-Trikot.
Natürlich, ja, und der wird in Zukunft immer spielen, der Trainer hat ja schon gesagt, wenn er immer 4 Buden macht, darf er auch immer spielen, sehr hochinteressante Aussage, überrascht mich jetzt nicht so wirklich. Aber wenn du das sagst, dann wirst du dann wieder Stadionsprecher oder bleibst du Sky erhalten?
Ich hoffe, Uli, schon, das ist immer eine Frage des Geldes. Paderborn meldet euch.
Okay, alles klar. Ja, man weiß ja nie, wie es weitergeht, muss man natürlich schon dazu sagen. Ja. Man muss dazu sagen, was man übrigens dazu sagen muss, also Heidenheim auch nochmal, muss man sagen, absolut Chapeau, wie die da aufgespielt haben. Grandios, finde ich echt, ja, einfach eine schöne Geschichte, mit welcher, wie die da rangehen, ja, und wie toll das ist. Und wenn ich dann gestern Patrick Meinka gesehen habe, der bei Sky 90 war, was für ein hochsympathischer, eloquenter Typ, der bescheiden weiß, dass er quasi auf der Alp oben wahrscheinlich schon das Höchste erreicht hat, was er fußballerisch erreichen kann. Aber er hat das Beste daraus gemacht. Also das sind so diese Geschichten, die mich am Rande immer irgendwie auch faszinieren einfach.
Holger Sandwald war vorm Anstoß bei uns am Mikro. Und natürlich wird dann von den Sky 90-Kollegen im Vorfeld gesagt, ja, der ist bei uns zu Gast. Vielleicht kannst du 2, 3 Aussagen von den verantwortlichen Beteiligten einholen. Ich weiß nicht, was gestern bei Sky 90 lief, aber Holger Sandwald hat die Geschichte erzählt, als sie ihn dann von Dortmund 2 geholt haben. hat Frank Schmidt zu ihm gesagt, nachdem er so die ersten Trainingseindrücke gesehen hat. Also mit dem Jungen, da werden wir ganz schön viel Arbeit haben, bis der ein Zweitligaspieler ist, bis der ein Erstligaspieler ist. Weiß ich gar nicht, ob sie über die erste Liga schon überhaupt da geredet oder nachgedacht haben. Jetzt hat der Typ einfach keine einzige Bundesliga-Sekunde für Heidenheim verpasst. 97 Spiele hat er jetzt in Folge gemacht. Keine fünfte Gelbe, keine Verletzung. Der lag gestern zweimal am Boden. Da hätten sich ja andere, glaube ich, raustragen lassen. Aber der Typ, der ist, glaube ich, so heiß, diese Serie bloß nicht reißen zu lassen. Schöne kleine Geschichte, die bei allem Glanz und Glamour, jetzt haben wir die Champions League ja schon mit reingepackt, nicht vergessen werden sollte. Und ich nehme mit, Heidenheim ist die Vorlage für Real Madrid für die nächste Woche. Müssen wir hoffen, dass das Mbappé nicht den Hornsack macht.
Genau.
Amen. Na dann, Glaskugel.
Die Glaskugel.
Ach, Jungs. Was soll ich sagen?
Uli faltet die Hände zum Gebet. Was kommt jetzt?
Nein, es ist doch schön. Ihr könnt mir jetzt huldigen.
Frei, ja, Max, Feuer, Max frei. Will ja schon wieder sich einen Punkt erschleichen. Wir können mal alle abholen. Max hatte... wir fangen bei mir an. Ich hatte Vinicius Junior. Ja, nee. Da habe ich mal wieder davon gelebt, dass ich hier provozieren will. Das ist offensichtlich für die Glaskugel kein guter Ansatz. Max hatte Ademola Lookman. Man kann ihn zumindest zugute halten, dass es die große Überraschung gab, dass Atletico bei Barca gewonnen hat. Das wird auch ein hochspannendes Rückspiel. Die Fußballwoche wird eh wieder grandios. Max, du brauchst gar nichts sagen, weil Uli hatte Manuel Neuer. Und wenn du da jetzt gegen argumentierst, dann drücke ich sofort auf Stopp und dann ist die Aufnahme beendet.
Ja, komm. Weil ich gut drauf bin. Nach dem Sonntag. Uli, den gebe ich dir. Ist okay. Du darfst dir aber nicht im Rückspiel nehmen. Du hast Rückspielverbot, Neuer.
Ja, das stimmt. Uli hat jetzt immer Bayern-Verbot. Ich habe mir nämlich mal mitgeschrieben, nur bei Uli, der hat seine 8 Punkte, die er jetzt hat, unter anderem mit Harry Kane geholt und Konrad Leimer, als der jede Woche überragend gespielt hat und jetzt mit Manuel Neuer. Also da müssen wir wirklich langsam mal einen Riegel vorschieben.
Aber ich kann es einsetzen. Wenn ich jetzt Kane genommen hätte, wäre schlecht gewesen. Pauli
möchte ich an der Stelle reinwerfen. Ja?
Ja, okay. Ist ja gut. Ich verstehe es ja.
Nee, den kriegst du, Uli. Alles gut. Den Punkt kriegst du. Vorausschau, der nächste Punkt muss geangelt werden. Uli, du musst anfangen. Du hast Neuer-Verbot. Neuer oder Bayern-Verbot, Timo?
Ja, wenn ich Bayern-Verbot auch habe, dann wird es...
Bayern-Verbot. Okay. Nee, du darfst Bayern. Komm, Uli. Was war deine Intuition? Ich bin ja beeindruckt.
Ich habe, Musiala wird die Entscheidung herbeiführen für Bayern. Boah,
das ist okay. Das sage ich, ist ein guter, ist ein Hot Take.
Von der Bank oder wie?
Von der Bank.
Okay.
Schöne Grüße an Olli Kahn.
Das finde ich okay.
Ja, finde ich auch noch.
Ja, genau.
Gut.
Das ist für Uli-Verhältnisse sehr mutig.
Ja, finde ich auch.
Ihr seid solche Schlampen.
Ich kann euch sagen, ich gehe... auf einen Spieler, den man in Deutschland vielleicht nicht so kennt, auch Champions League, der einen klangvollen Namen hat. Luis Suarez ist nicht der von früher, von Liverpool, ist der Stürmer von Sporting. Weil ich habe ja unter anderem getippt, dass Sporting weiterkommen wird gegen den FC Arsenal. Die haben das Hinspiel verloren, die sind extrem auswärtsschwach. Also für die spricht gar nichts, aber der FC Arsenal hat jetzt am Wochenende wieder verloren, auch in der Liga. Die müssen richtig zittern um den Titel. 2 Titel haben sie schon verspielt. Und ich muss mir selbst ja treu bleiben, die gehen jetzt auch noch gegen Sporting raus. Dann brennt völlig der Baum. Und am Sonntag, das ist absolutes Pflichtprogramm und wird das erste Thema sein, nächste Woche Montag, wenn wir drüber reden, Manchester City gegen den FC Arsenal. Top-Spiel.
Pep gegen
top. Also,
Arteta.
Lange Rede, kurze Antwort, Luis Suarez.
Na, okay, gut. Da halte ich voll gegen. Ich gehe mit Arsenal. Ich tue ein bisschen was für unseren WM-Ausblick und gehe mit Kai Havertz, der nicht nur 1, sondern 2 Tore machen wird.
Wow.
Das ist doch mal was.
Ich hoffe, er macht nur 1 und kriegst den Punkt nicht. Ansonsten, ganz kurzer Zwischenstand noch da, weil wir ja auch getippt haben, wer wohl weiterkommt ins Halbfinale. Muss man sagen, da sieht es aktuell für Max am besten aus. Bayern, ich hab 4 von weiter, 4, oder? Arsenal weiter, ja. PSG weiter und Atletico weiter. Atletico ist der Unterschied zu Uli, der Barcelona getippt hatte. Also Stand jetzt wäre Max überall richtig und ich bin ich bin der Ahnungslose unter den Ahnungslosen. Bayern, Sporting, Liverpool, Barca. Na, das wird eine Woche. Das gibt
zum
das
Glück, gibt auch Timo, gibt's die Rückspiele aus deiner Sicht.
Alles klar. Gut, Jungs, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Dann würde ich sagen, schöne Woche, übermorgen Daumen halten, damit wir ja auch 5 Champions League Vereine vielleicht im nächsten Jahr haben. Wenn die Bayern bis ganz durchziehen und die anderen ja auch sehr gut spielen, Mainz gut und Freiburg auch überragend, also dann soll, könnte es ja noch klappen.
Startplatz, das wäre geil für den FC.
Genau, das wäre für den FC, das wäre, ja, vor allem, ja, die sind dann Nachrücker, weil dann gibt's die Wildcard, glaube ich.
Ja. Schwingt die Glocke. Oh,
jetzt machen wir Schluss.
Feierabend.
Timo drückt jetzt den Knopf. Tschüss.
Ciao, Max, ciao. Köln, Jubel, Jubel, Jubel. Ciao, Servus.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung.